Wir haben uns noch heute Morgen mit diesen Besonderheiten der Zeitrechnung im Buch der Richter beschäftigt und auch diese Problematik gesehen, wie diese Zeiten der Fremdherrschaft, die im Buch der Richter beschrieben werden, eben verlorene Jahre in der Geschichte Israels waren, so wie es auch in unserem Leben verlorene Zeiten geben kann, wenn wir uns innerlich von dem Herrn entfernen. Wir haben ja bereits Kapitel 1 des Buches der Richter studiert und hier auf der Folie sieht man einfach nochmals die Übersicht, was wir gesehen haben. Es beginnt mit diesem teilweisen Gehorsam Judas, dann die Eroberung Jerusalems, die Eroberung im Bergland von Judäa und so dann in der Schefela und im Negev. Jetzt haben wir hier eine Karte und da erkläre ich ganz kurz, was eben noch nicht gezeigt worden ist. Juda, sehen wir, hatte sein Stammesgebiet da im Süden des verheißenen Landes. Und innerhalb des Stammes Juda gab es eben ein Erbteil für Simeon. Und das erklärt, warum Juda bei diesem teilweisen Gehorsam auch Simeon mitnehmen wollte auf die Eroberungszüge. Weil es also in der frühen Zeit eine besondere Verbindung gab zwischen dem Stamm Juda und dem Stamm Simeon. Jetzt, das Bergland von Judäa, das ist also hier, wenn ich das zeige auf der Karte, dieses Gebiet, wenn wir da runtergehen vom See Genezareth, über den Jordan bis zum Toten Meer, da haben wir das tief eingeschnittene Jordantal. Aber von dem Jordantal nach Westen geht es da hinauf in das Bergland. Und das Bergland geht dann wieder runter, gegen das Mittelmeer, ins Tiefland. Und jetzt in Judäa, da haben wir also das Bergland hier im Osten des Landes. Ja, da ist Osten. Und dann die Niederung gegen Westen, gegen das Mittelmeer, das ist die Schefela. In manchen Bibelübersetzungen einfach übersetzt mit Niederung, aber ich habe bereits erklärt, auf Hebräisch Schefela meint speziell diese Niederung gegen das Mittelmeer hin, wenn die Bibel diesen Ausdruck gebraucht. Und da unten im Süden, da haben wir die Negev-Wüste. Das ist also das, was in manchen Übersetzungen heißt, das Südland. Aber besser wäre Negev, denn das ist das Südland von Israel. Dann haben wir gelesen von den Eroberungen in Hebron. Ich habe noch ausgelassen diese schöne Geschichte zwischendurch mit Otniel und Aksa. Da kommen wir dann gleich darauf zu sprechen. Und es war dann im nächsten Vers die Rede von den Kenitern. Das sind die Nachkommen von Hobab, dem Schwager von Mose, die mit dem Volk Israel gegangen sind. Und ich habe dort angedeutet, das wird noch von Bedeutung sein in der weiteren Geschichte. Und dann haben wir gesehen Misserfolge über Misserfolge bis zum Schluss des Kapitels. Und das führt dann zu dem Kommen des Engels des Herrn, der Israel vorstellt, diesen ganzen Ungehorsam und dass nun eben eine Zeit der Not kommen wird, weil sie nicht auf Gottes Stimme gehört haben. Ich habe hier noch eine Zusammenstellung gemacht über die Schefela, eben dieses Tiefland westlich der Berge von Judäa. Und hier eine ganze Serie von Bibelstellen aus 5. Mose, Josua, eben Richter, aber dann auch 1. Könige, 1. 2. Chroniker, Jesaja, Jeremia, Obadja, Zacharia, wo überall diese Schefela erwähnt wird. Also da sieht man, das ist ein geografischer Begriff, den muss man kennenlernen, das hilft dann eben beim weiteren Bibellesen überhaupt. Und jetzt hier auf dieser Karte sieht man sehr schön das Bergland. eingezeichnet. Und das Bergland, interessant, zur Hauptsache umfasst das, was man heute als modernen Begriff nennt, das sogenannte besetzte Westjordanland. Das sind eigentlich die Berge Israels. Und dann haben wir bereits Kapitel 2 gelesen, das Weinen in Bochim haben wir gesehen. Und dann die zweite Einleitung ab Kapitel 2, Vers 6, wo uns der religiöse Niedergang gezeigt wird nach Josuas Tod. Hier auf dem Bild sieht man noch den Bundesstein von Josua, den er in Josua 24, Vers 26 und 27 in Sichem aufgestellt hatte als Denkmal, dass die Israel daran denken, dass sie auf die Stimme des Herrn hören sollten. Diesen Stein hat man ausgegraben im 20. Jahrhundert in Sichem, das ist heute Nablus, und dieses Mahnmal steht also heute wieder da. Es erinnert an die Zeit, eben unter Josua hat das Volk sich zu Gottes Wort gehalten, aber nach seinem Tod kam dieser furchtbare Niedergang. Und nun kommen wir zu Kapitel 3. Die Verse 1 bis 4 sind eigentlich immer noch Teil der zweiten Einleitung, religiöser Niedergang, und da steht: Und dies sind die Nationen, welche der Herr bleiben ließ, um Israel durch sie zu versuchen. Alle, die nichts wussten von allen Kriegen Kanaans. Nur damit die Geschlechter der Kinder Israel Kenntnis von denselben bekämen. Um sie den Krieg zu lehren. Nur die, welche vordem nichts von denselben gewusst hatten. Die fünf Fürsten der Philister. Und alle Kanaaniter und Zidonier und Heviter, welche das Gebirge Libanon bewohnten, von dem Berg Baal Hermon an, bis man nach Hamat kommt. Und sie dienten dazu, Israel durch sie zu versuchen, um zu wissen, ob sie den Geboten des Herrn gehorchen würden, welche er ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Also hier wird eine Zusammenstellung gemacht, eben von den Feinden, die im Land übrig blieben, weil Israel untreu war und ihre Funktion war, Israel den Krieg zu lehren. Und sie zu testen, ob sie den Geboten Gottes gehorchen würden oder nicht. Und jetzt beginnt der erste Hauptteil. Vers 5. Und die Kinder Israel wohnten inmitten der Kanaaniter, der Hittiter und der Amoriter. Und der Perisiter und der Heviter und der Jebusiter. Und sie nahmen sich deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn und vergaßen des Herrn ihres Gottes und sie dienten den Baalim und den Ascherot. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Und er verkaufte sie in die Hand Kushan-Rishathaims, des Königs von Mesopotamien. Und die Kinder Israel dienten dem Kushan-Rishathaim 8 Jahre. Und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn. Und der Herr erweckte den Kindern Israel einen Retter, der sie rettete. Othniel, den Sohn Kenas, den jüngeren Bruder Kalebs. Und der Geist des Herrn kam über ihn und er richtete Israel. Und er zog aus zum Streit. Und der Herr gab Kushan-Rishathaim, den König von Aram, in seine Hand. Und seine Hand wurde stark wie der Kushan-Rishathaim. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre. In dieser ersten Abfallgeschichte sehen wir, wie auch schon angetönt, das Problem ist hier Mischehen zwischen Gläubigen und Ungläubigen, zwischen Israel und den Heidenvölkern, die sich eben dem Gott Israels nicht unterstellen wollten. Nicht wahr? Wir haben ja auch diese so besondere Geschichte im Buch Josua von der Hure Rahab aus Jericho. Das war auch eine Kanaaniterin. Aber diese Frau hat sich bekehrt und hat sich dem Gott Israels hingegeben. Und darum wurde diese Frau auch verschont. Und die wurde dann in den Stamm Juda hineingeführt. Die hat einen aus dem Stamm Juda heiraten dürfen. Diese Frau mit dieser schrecklichen Vergangenheit durfte heiraten. Und wie wir aus Matthäus 1 wissen, kam sie dann in das königliche Geschlechtsregister des Messias. Als Monument der Gnade Gottes. Also, das war schon möglich, dass Nicht-Israeliten Ehen eingehen konnten mit Israeliten. Aber dann mussten sie zum Volk Gottes übertreten. Und in dem Sinn wurde Rahab eine Proselytin, die sich also dem Gott Israels unterstellt hat. Es ist ganz wichtig, dieses Prinzip ist nicht nur ein Prinzip des Alten Testaments, sondern auch des Neuen Testaments. Schlagen wir auf 2. Korinther 6. Die Korinther warfen Paulus vor, er sei eng. Und er sagt, es ist umgekehrt. Ihr seid eng, verengt in eurem Inneren. Und das ist dann 2. Korinther 6, 11 bis 13. Und schließlich sagt er in Vers 14, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Das ist ein anderer Name für den Teufel. Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch aufnehmen und ich werde euch zum Vater sein und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also hier wird klar gemacht, gottesdienstliche Gemeinschaft zwischen Gläubigen und Ungläubigen ist unmöglich. Gottesdienstliche Gemeinschaft heißt, dass die Ungläubigen auch zur Gemeinde gehören. Auf Besuch sind sie willkommen, natürlich. 1. Korinther 14 spricht davon, ganz normal, wenn Unkundige oder Ungläubige hineinkommen in die Gemeinde, wie das Wort sie überführen kann. Aber hier geht es um etwas anderes. Paulus muss den Korinthern sagen, das geht gar nicht als Gemeinde eine Mischung von Gläubigen und Ungläubigen. Und da muss eine Absonderung erfolgen. Er sagt also, geht aus ihrer Mitte hinaus, sondert euch ab, spricht der Herr. Und wer das umsetzt, hat eine Verheißung. Gott sagt, und ich werde euch zum Vater sein. Ich werde euch aufnehmen und ich werde euch zum Vater sein und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein. Gott wird sich dann zu uns bekennen in seiner Beziehung zu uns als Söhne und Töchter. Und nun, in Vers 14 heißt es ganz allgemein, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Das Bild vom Joch ist übernommen hier aus 3. Mose. Und zwar haben wir dort in 5. Mose 22 haben wir dieses Gebot, dass man nicht mit einem Esel und mit einem Ochsen gleichzeitig pflügen darf. Das sind verschiedene Tiere, die passen nicht zusammen unter ein Joch, denn jedes Tier hat einen anderen Schritt. Und das schmerzt dann auch die Tiere, wenn sie das Joch auf dem Hals haben. Es braucht wirklich zwei Rinder oder eben zwei Esel. Aber mischen, das geht nicht. Und hier wird gesagt, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Und da haben wir auch gerade das Zusammengejochtsein von einem Gläubigen und einer Ungläubigen. Oder von einer Gläubigen und einem Ungläubigen. Das ist also neutestamentlich unmöglich, eine Ehe einzugehen, als Gläubiger oder Gläubige mit einem Ungläubigen oder einer Ungläubigen. Und das ist natürlich etwas ganz anderes, wenn eine Ehe besteht und dann kommt der Mann oder die Frau zum Glauben. Dann muss die Ehe weitergeführt werden. Und nicht nur muss, sondern soll. Und das ist gut und richtig. Und so soll man beten, dass der andere zum Glauben kommt. Aber als Gläubiger eine Ehe eingehen, wissentlich mit Ungläubigen, mit einem ungläubigen Partner, das geht überhaupt nicht. Das ist also nicht nur alttestamentlich, sondern auch neutestamentlich ganz klar verordnet. Und nun sehen wir, der ganze Götzendienst, der daraus entstand, war eine Folge dieser falschen Verbindung. Es ist wie bei den Äpfeln. Man kann nicht einen gesunden Apfel zu einem Haufen Faulen hinzutun und dann werden sie gesund. Aber umgekehrt funktioniert es wunderbar. Ein Faulen zu den Gesunden und alles geht kaputt. Und so sehen wir, es ist nicht so, dass die Israeliten dann diese Ungläubigen hinübergezogen hätten zu dem Gott der Bibel, sondern die Israeliten wurden in den Götzendienst hineingezogen. Und dann geht es ganz genau nach dem Schema, wie wir das in der zweiten Einleitung gesehen haben. Israel geht weg vom Herrn, der Zorn des Herrn entbrennt, er verkauft sie in die Hand der Feinde, dann beginnen sie zu schreien und dann schickt Gott einen Richter. Also hier ist es wirklich wie ein Schulbeispiel in diesen Versen vorgeführt. Und dann sehen wir, Gott schickt Othniel. Und jetzt die Frage, warum genau Othniel? Ich habe das schon ein bisschen angetönt, weil dieser Mann auf dem Gebiet von Ehe und Liebe nicht versagt hatte. Noch viel schöner ausgedrückt, er war darin ein Vorbild. Ich blende kurz zurück zu der Folie mit Richter 1. Da habe ich ja überschrieben bei den Versen 11 bis 15 Othniel und Aksa. Also diese ganze kurze Begebenheit, die in der ersten Einleitung beschrieben ist, gibt uns den Schlüssel, um die erste Hauptgeschichte zu verstehen. Jetzt lese ich diese Romanze. Richter 1, Vers 11. Und er zog von dort gegen die Bewohner von Debir. Der Name von Debir war aber vor dem Kirjat Sefer. Und Kaleb sprach: Wer Kirjat Sefer schlägt und es einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Aksa zur Frau. Da nahm es Othniel ein, der Sohn Kenas, der jüngere Bruder Kalebs, und er gab ihm seine Tochter Aksa zur Frau. Und es geschah, als sie einzog, da trieb sie ihn an, ein Feld von ihrem Vater zu fordern. Und sie sprang von dem Esel herab. Und Kaleb sprach zu ihr: Was ist dir? Und sie sprach zu ihm: Gib mir einen Segen, denn ein Mittagsland hast du mir gegeben. So gib mir auch Wasserquellen. Da gab ihr Kaleb die oberen Quellen und die unteren Quellen. Es geht um Kaleb. Inmitten dieser Einleitung, die uns zeigt, den traurigen Niedergang Israels, kommt wieder dieser Kaleb vor, den wir kennen aus der Wüstenwanderung im vierten Buch Mose. Als diese 10 Fürsten von 10 Stämmen Israels rebellierten und keinen Glauben hatten, dass Gott das Volk in das verheißene Land bringen könnte, gab es 2, die dem Herrn die Treue hielten: Josua und Kaleb. Und von ihnen beiden wird gesagt, dass sie dem Herrn mit ganzem Herzen nachgefolgt sind, völlig nachgefolgt sind. Und nun haben wir wieder diesen treuen Mann vor uns. Und gerade in den Versen davor wird beschrieben, wie er Hebron in Besitz nahm und auch gerade diese Riesen dort besiegen konnte. Hebron heißt auf Deutsch Gemeinschaft. Und das zeigt uns eben ein Mann, der die Reichtümer des Glaubens in Besitz genommen hat. Und das ist nicht einfach eine Sache des Wissens, sondern das ist eine Sache des Herzens. Denn Hebron bedeutet Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft hat man dann, wenn man sich an dem Gleichen freut, wie der andere. Ein Kaleb, der konnte sich an diesem Land freuen, an dem Gott Freude hatte. Und dann geht er eben weiter gegen die Bewohner von Debir. Und da macht er ein Angebot. Wer diese Stadt der Kanaaniter erobert, der kriegt meine Tochter Aksa. Und es ist Othniel, der diesen Kampf aufnimmt, die Stadt erobert. Wir haben gelesen, ursprünglich hieß sie Kirjat Sefer und dann bekam sie den Namen Debir. Kirjat heißt Stadt und Sefer heißt Buch, Stadt des Buches. Die Bibel ist eigentlich ein verschlossenes Buch für uns Menschen. Es gibt manchmal Leute, die sagen, wie kann man dieses Buch verstehen? Ich mag mich noch erinnern, ein Mitschüler kommt zu mir, damals auf dem Gymnasium, das ist schon ein paar Jahre her, und der sagte mir, du, ich habe begonnen, die Bibel zu lesen, ich verstehe kein Wort. Ja, eben, das ist eine Stadt, die eben eine Festung darstellt und die muss zuerst mal erobert werden. Und Othniel hat die Stadt erobert und dann bekommt sie den Namen Debir. Und Debir heißt Sprachort auf Hebräisch. Dieses Wort wird verwendet, es kann auch bedeuten Weide, Drift. Das kann man alles erklären vom Hebräischen her, wie das kommt. Dass das gleiche Wort kann bedeuten Weide, Drift, wo man Kleinvieh ernährt und gleichzeitig auch Sprachort. Aber ich möchte hinweisen auf 1. Könige, wo Salomo das Allerheiligste einrichtet. 1. Könige 6, Vers 22. Und das ganze Haus überzog er mit Gold, das ganze Haus vollständig, auch den ganzen Altar, der zum Sprachort gehörte, überzog er mit Gold. Und schon in Vers 19, und den Sprachort im Innersten des Hauses richtete er zu, um die Lade des Bundes des Herrn dahin zu setzen. Und für Sprachort steht dort Debir. Ja, wenn man die Bibel erobert und da beginnt einzudringen in diese Schätze, dann wird das ein Ort, wo Gott direkt zu uns spricht. Ich war im Allerheiligsten, offenbarte sich Gott zwischen den Cherubim. In 2. Mose 25 sagt Gott zu Mose, ich werde zwischen den Cherubim hervor mit dir sprechen. Alles, was du zu den Kindern Israel sprechen sollst. Und so war das Allerheiligste der Sprachort, wo der Ewige sich durch sein Wort offenbarte. Und wenn wir Kirjat Sefer erobern, dann wird eben dieses scheinbar verschlossene Buch ein geöffnetes Buch, wo Gott ganz persönlich zu uns spricht. Und das ist dann auch diese wunderbare Erfahrung, die man machen kann beim täglichen Bibellesen, dass der Herr wirklich durch dieses Wort ganz persönlich zu uns spricht. Damit kam er, die Aksa. Ja, und da haben wir jetzt eben eine vorbildliche Ehe. Ein Israelit heiratet eine Israelitin und nicht eine Heidin, die gar nichts wissen will von dem Gott der Bibel, die anderen Göttern dient. Aber es war eben nicht nur einfach eine Israelitin, da hätte es ja irgendeine sein können. Und man muss den jungen Leuten, bevor sie heiraten, auch erklären, es ist auch wichtig, dass man nicht nur darauf achtet, dass der Ehepartner, die Ehepartnerin, gläubig ist, bekehrt ist, wiedergeboren ist, aber es ist auch wichtig, dass ein ähnlicher Eifer und eine Hingabe für den Herrn da ist. Das ist ganz wichtig, damit es wirklich gut geht zu zweit. Und diese Aksa stand Othniel in nichts nach, denn sie treibt ihn an, in Vers 14, noch mehr zu wollen. Er soll doch auch noch ein Feld fordern von ihrem Vater. Und das habe ich in meiner Bibel speziell unterstrichen. Da trieb sie ihn an. Ich war Frauen, die können wirken wie ein Motor. Ja, und das kann wirklich zu fitten Männern führen. Aber es gibt Motore in dieser Richtung und in dieser Richtung. Das Antreiben ist nicht an sich positiv. Es gibt auch Frauen, die treiben ihre Männer wirklich in die falsche Richtung. Und es gibt solche, die treiben sie in die richtige Richtung, so wie AXA. Aber für sie war Othniel da doch zu langsam. Ja, ich war, der Text ist ganz knapp geschrieben. Das ist typisch für die Bibel. Die Bibelgeschichten sind geschrieben, könnte man sagen, wie eine Federzeichnung, nur die wichtigsten Linien. Wir würden ein ganzes Buch vielleicht machen von 180 Seiten über Othniels Lebensweg, ja? Oder vielleicht findet man noch einen knalligeren Titel. Nicht gerade beeindruckend. Aber ich sage nur, die Bibel braucht ein paar Verse und da ist so viel drin. Der Weise soll wenig Worte machen, sagt uns Prediger 5. Und Gott spricht genau so. Jedes Wort hat seine Bedeutung, nichts ist zu viel. Und da heißt es also, sie treibt ihn an, ein Feld von ihrem Vater zu fordern. Und sie sprang vom Esel herab und Kaleb sprach zu ihr: Was ist dir? Ja, und jetzt geht sie zu ihm und sagt: Ich möchte gerne noch mehr. Eben, es ging zu langsam mit Othniel. Und übrigens, zeig mir, wie du reitest und ich sage, wer du bist. Ja, also, ich meine, nur schon, wie die vom Reittier runterkommt, sagt etwas, wie die war. Ja? Ich war, man sieht, wie jemand so ganz schüchtern da runtersteigt und dann weiß man etwas über den Charakter, ja? Und die springt da runter. Der Vater: Was ist los? Gib mir einen Segen. Denn ein Mittagsland, das heißt ein Gebiet im Negev, hast du mir gegeben, so gib mir auch Wasserquellen. Sie möchte mehr. Sie ist nicht einfach zufrieden mit dem. Nicht wahr? Wenn man habgierig ist, das ist sündig. Aber wenn es um die Dinge Gottes geht, er hat uns dieses Land gegeben, konnte Israel sagen. Und jetzt haben wir den Auftrag bekommen, dieses Land in Besitz zu nehmen. Dann war es nicht Gier, wenn man dieses Land in Besitz nahm. Und so ist es als für uns Gläubige nicht Gier, wenn wir mehr wollen in geistlicher Hinsicht. Wenn wir vorwärts kommen wollen, wenn wir noch mehr aus der Bibel lernen wollen. Das ist eben eine wunderbare Gier. Wenn wir noch dem Wort weiter nachgehen, in 1. Petrus 2, Vers 1 und folgende heißt es: Wir sollen begierig sein nach der vernünftigen Milch wie neugeborene Kindlein. Und man weiß ja, wie das geht bei den kleinen Babys. Die können nicht sprechen, aber die können schreien. Unglaublich. Und es heißt einfach alles: Ich möchte Milch, ich möchte Milch. Das heißt es. Und da gibt es keine Ruhe, bis die Milch da ist. Und dann werden sie so gestillt. Das ist ein schöner Ausdruck. Und also im Schweizerdeutschen sagen wir stillen, ja? Und ein Kind kommt zur Ruhe. Und diese Begierde nach dem Wort Gottes, verglichen mit Muttermilch, das muss uns kennzeichnen. Diese AXA wollte das und ging zum Vater. Sie wollte einen Segen und sie wollte auch Quellen. Und Quellen sprechen auch besonders von dem Wirken des Heiligen Geistes, der unsere Seelen erfrischt, indem er uns die Herrlichkeit des Herrn Jesus vorführt. In Johannes 7, 37 bis 39 sagt der Herr Jesus: Wenn jemand Durst hat, soll er kommen und trinken, und dann wird von seinem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Und lebendiges Wasser heißt auf Hebräisch Quellwasser, frisches Quellwasser. Auch heute im modernen Hebräischen sagt man für frisches Quellwasser Mayim Chayim, also Wasser, lebendiges Wasser. Und dann wird erklärt in Johannes 7, von 37 bis 39 von Johannes, der Herr Jesus sprach hier vom Heiligen Geist. Und in Johannes 16 sagt der Herr Jesus: Wenn der Heilige Geist kommt, wird er mich verherrlichen. Und er wird euch in die ganze Wahrheit führen. Und so sprechen diese Quellen eben von dem Heiligen Geist, der uns in die Wahrheit hineinführt und uns erfrischt und die Herrlichkeit des Herrn Jesus vorstellt. Und sehen wir, die zwei passten einfach 100% zusammen, Othniel und AXA. Und darum, als das Volk Gottes auf dem Gebiet von Liebe und Ehe Probleme hatte, benutzte Gott einen Mann, der auf diesem Gebiet überwunden hat, um dem Volk zu helfen. Und so ist das eben, wenn wir in gewissen Gebieten gesehen haben, der Herr hat uns da Gelingen und Sieg und Überwinderkraft gegeben, dann können wir gerade da anderen eine Hilfe werden. Das können wir von Othniel lernen. Und ich habe gesagt, das alles spiegelt sich ja mit dieser traurigen Geschichte von Simson, die letzte dieser Abfallgeschichten. Und dort sehen wir einen Mann, der wirklich Probleme hatte mit seinen Augen und er hatte eine Frau nach der anderen. Also wirklich völlig versagt auf dem Gebiet. Da ist so tief ist Israel gekommen, dass schließlich der Führer, der dem Volk helfen sollte, war selber ein Problemhaufen. Aber so anders, dieser Othniel. Ja, dann gehen wir gleich weiter. Zweite Geschichte. Wir kommen ja gut voran. Vers 12. Und die Kinder Israel taten wiederum, was böse war in den Augen des Herrn. Und der Herr stärkte Eglon, den König von Moab, wieder Israel, weil sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und er versammelte sich zu sich die Kinder Ammon und Amalek. Und er zog hin und schlug Israel. Und sie nahmen die Palmenstadt in Besitz. Und die Kinder Israel dienten Eglon, dem König von Moab, 18 Jahre. Sagt bis dahin. Also, zweite Abfallsgeschichte, Zucht durch Eglon von Moab, Verse 12 bis 14. Und dann kommt von Vers 15 bis Vers 30 die Rettung durch Ehud. Und dann im letzten Vers wird noch der nächste Richter erwähnt, Shamgar. Jetzt schauen wir uns ein bisschen die Geografie an. Hier haben wir Jericho. Sieht man da oben ein bisschen nördlich vom Toten Meer. Da ist Jericho ganz nahe vom Jordan. Und Moab, das Land Moab, war auf der anderen Seite des Toten Meeres, also im heutigen Jordanien. Mit der Satellitenkarte sehen wir das noch ein bisschen eindrücklicher. Also hier das Land Moab, auf der anderen Seite des Toten Meeres und hier Jericho. Also diese Feinde kamen über den Jordan und eroberten Jericho. Die Stadt wird hier einfach genannt die Palmenstadt. Aber aus 5. Mose 34 wissen wir, Jericho wird dort genannt die Palmenstadt. Und das hat schon seine Bedeutung, dass der Feind hier ausgerechnet diese Stadt erobert. Das war doch der Inbegriff des Sieges in dem Buch Josua. Das war ja die erste Festung, dieses gewaltige Bollwerk, das sich Israel entgegenstellte, um überhaupt ins verheißene Land zu gelangen. Und dann dieser überwältigende Sieg. Die Mauern von Jericho fallen. Aber jetzt kommt der Feind und nimmt das weg. Und von da aus wird Israel unterdrückt. Er hat noch zu sich geholt die Ammoniter. Ammon liegt hier im heute jordanischen Gebiet, auf der anderen Seite des Jordans, nördlich vom Toten Meer. Ja, also sieht man, warum die genau da nach Jericho kamen. Das war für beide, für die Moabiter und für die Ammoniter, ein direkter erster Zugang, um gegen das Land Israel zu kämpfen. Ja, und dann lesen wir aber in Vers 15, und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn, und der Herr erweckte ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn Geras, einen Benjaminiter, einen Mann, der links war. Und die Kinder Israel sandten durch ihn ein Geschenk an Eglon, den König von Moab. Auch wieder ganz klares Schulbeispiel. Wegen der Untreue werden sie in die Hand der Feinde gegeben, jetzt länger als vorher. Nicht mehr 8 Jahre, sondern 18 Jahre. Und dann beginnen sie in der Not zu dem Herrn zu schreien. Und dann wird ein Retter geschickt. Und diesmal ist es Ehud. Ein Benjaminiter. Und was heißt Benjamin? Sohn Benjamin der rechten Seite, der rechten Hand. Das heißt eben auch Sohn des Gelingens. Weil mit der rechten Hand hat man mehr Gelingen. Ja? Darum ist am Klavier normalerweise der rechte Part, die rechte Hand, viel schwieriger als die linke Hand. Ja? Weil die meisten Menschen eben mit rechts noch beweglicher sind. Und das ist für Pianisten natürlich schon ein Problem, die Linkshänder sind. Ja? Aber dann kommt noch dazu, man kann das leicht hören, wer Linkshänder ist. Die haben die Gefahr, dass die Bässe links zu laut sind. Ja? Die müssen also da ein bisschen zurückstecken und dafür rechts mehr geben. Also Benjamin, das heißt eigentlich Sohn der rechten Hand. Und da wird aber gesagt, und der war links. Das ist natürlich ein ganz interessantes Wortspiel. Und Linkshänder zu sein, ist überhaupt nichts Komisches. Es gibt einfach eine Minorität, die ist Linkshänder. Und früher, das war so zu meiner Kindheitszeit, da hat man noch diese Kinder dann angeleitet, wie sie eben trotzdem mit der rechten Hand schreiben und so. Und das war wirklich mühsam und eben eigentlich ein Unsinn. Heute ist es schon so, dass man das ganz normal berücksichtigt. Aber eben ein bisschen speziell ist es, ja? Ein bisschen speziell und so ein bisschen spezieller Mann, dieser Ehud, den Gott benutzt hat. Und gerade das, die Tatsache, dass er links war, wird eine besondere Rolle spielen. Übrigens später im Buch der Richter werden wir noch erfahren von ganz vielen Benjaminitern. Die waren außerordentliche Scharfschützen. Und die waren alle links. Aus dem Stamm Benjamin, dem Stamm des Sohnes der rechten Hand. Und dann lesen wir in Vers 15b, und die Kinder Israel sandten durch ihn ein Geschenk an Eglon, den König von Moab. Und Ehud machte sich ein Schwert, das zwei Schneiden hatte, eine Elle seine Länge. Und er gürtete es unter seinen Rock an seine rechte Hüfte. Und er überreichte das Geschenk Eglon, dem König von Moab. Eglon aber war ein sehr fetter Mann. Und es geschah, als er mit der Überreichung des Geschenkes fertig war, da geleitete er das Volk, welches das Geschenk getragen hatte. Er selbst aber kehrte um von den geschnitzten Bildern, die bei Gilgal waren. Also die gingen zu dem König, die mussten da eine Steuerabgabe dorthin bringen. Und da war dieser Ehud auch mit dabei und dann geht die Delegation wieder nach Hause. Und als sie bei Gilgal waren, und das erinnert uns, das war der Ausgangspunkt, um den Sieg über Jericho zu haben. Aber was heißt es da? Dort gab es geschnitzte Bilder, Götzenbilder in Gilgal. Das ist so jämmerlich, der geistliche Zustand Israels damals. Aber von dort kehrt er nochmals um und geht in eigener Sache nochmals zum König zurück. Und wie gesagt, dieser Mann war sehr fett. Und in diesem Kontext werden wir sehen, der war fett, weil er gefräßig war. Das war ein Mann, der eben auch seine Essenstriebe nicht unter Kontrolle hatte. Und man kann ein großes Unrecht tun, wenn man Menschen, die eben etwas umfangreicher sind, irgendwelche Dinge unterschiebt. Es gibt so verschiedene Gründe und auch körperliche Schwierigkeiten, die dazu führen. Das soll man nicht. Aber hier haben wir ein Beispiel von einem Mann, der war fett und zwar verschuldet. Und es geschah, als er mit der Überreichung des Geschenkes fertig war, da geleitete er das Volk, welches das Geschenk getragen hatte. Er selbst aber kehrte um von den geschnitzten Bildern, die bei Gilgal waren, und sprach: Ein geheimes Wort habe ich an dich, o König. Und er sprach: Still! Und alle, die bei ihm standen, gingen von ihm hinaus. Muss man sich das ganz konkret vorstellen. Dieser Ehud war Linkshänder. Und darum hat er dieses Schwert, das er selber gebaut hatte, und werde gleich noch sehen, das war eine fantastische Waffe. Und zwar etwas, was man im Nahen Osten damals eben kaum kannte. Ein gerades Schwert und nicht ein Sichelschwert. Ich werde das nachher genau erklären. Das war eine totale Neuerung in der Militärgeschichte. Und er hatte also dieses gerade Schwert mit zwei Schneiden da auf der rechten Seite. Und wenn er dann mit der linken Hand eben so ein bisschen darüber ging, das war nicht so verdächtig. Es wäre verdächtig gewesen, wenn er plötzlich so mit der rechten Hand gegen die linke Seite ging. Dann hätte der Feind vermuten können, oh, der will was. Und er ging dann mit dieser Hand so rüber nach rechts. Ich habe ein geheimes Wort an dich. Und dieser Mann, der war ein Egoist. Ein geheimes Wort, nur für mich. Geht niemand was an, darf nur ich wissen. Und dann sagt er, und alle wissen, jetzt müssen sie gehen. Das ist nur für Eglon. Das war nur für Eglon, genau. Und er sagt, ein geheimes Wort an dich. Und zwar Vers 20, und Ehud sprach, ich muss noch vorher beginnen, Vers 20. Und als Ehud zu ihm hereinkam, saß er in dem Obergemach der Kühlung, das für ihn allein war. Sieht man, der hatte so ein spezielles Zimmer, aber es wird betont, das war nur für ihn. Ein Zimmer der Kühlung, wie geht das? Damals hat man natürlich nicht solche Klimaapparate gehabt wie heute, aber da konnte man eben so Mauern machen, die sehr luftdurchlässig waren, und dann gab es Durchzug. Ich habe das mal so erlebt. Ich war mit meiner Frau in ein Quartier, gerade da unten südlich vom Toten Meer. Und da vor unserem Zimmer hatten wir einen größeren Raum, und statt Mauern hatte das Gitter. Und da ging die Luft durch. Und das war im Sommer. Also im Juli waren wir da, das ist dann echt heiß dort unten, das kann ich also sagen. Und dann hat man eben durch das eine Kühlung. Und genau an solche Einrichtung hatte er einen Raum, aber der war wirklich nur für ihn allein. Und jetzt geht es weiter. Und Ehud sprach, ein Wort Gottes habe ich an dich. Er stand auf von dem Stuhl. Da streckte Ehud seine linke Hand aus. Ich habe es erklärt. Und nahm das Schwert von seiner rechten Hüfte und stieß es ihm in den Bauch. Und es drang sogar der Griff hinein nach der Klinge, und das Fett schloss sich um die Klinge. Denn er zog das Schwert nicht aus seinem Bauch, und es fuhr hinaus zwischen den Beinen. Und Ehud ging in die Säulenhalle hinaus und schloss die Tür des Obergemachs hinter ihm zu und verriegelte sie. Und als er hinausgegangen war, da kamen seine Knechte und sahen, und siehe, die Tür des Obergemachs war verriegelt. Und sie sprachen, gewiss bedeckte er seine Füße in den Gemach der Kühlung. Und sie warteten, bis sie sich schämten. Ich muss erklären, was das heißt, die Füße bedecken. Das ist ein schöner Ausdruck, um zu sagen, auf die Toilette zu gehen. Man nennt das Euphemismus. Also ein Euphemismus ist ein Ausdruck, der etwas beschönigend umschreibt, was man nicht unbedingt dazu direkt sagen möchte. Also in England, man geht auf Besuch und sagt, can I wash my hands? Kann ich meine Hände waschen? Natürlich, und die wissen genau, dass der nicht einfach die Hände wascht, sondern dass er auf die Toilette muss. Aber das sagt man nicht so. Und die Füße bedecken bedeutet auf die Toilette gehen, denn wenn man mit den damaligen langen Kleidern auf die Toilette ging, dann kam eben das lange Kleid ganz auf die Füße und hat es ganz zugedeckt. Und wenn man wieder aufgestanden ist, dann waren die Füße wieder sichtbar. Und die sagen also wahrscheinlich ist er jetzt auf der Toilette und wir können ihn nicht stören. Aber das ging so lange. Also, der müsste ja ein Riesenbuch gehabt haben. Und eben darum heißt es hier, sie schämten sich. Aber siehe, er öffnete die Tür des Obergemachs nicht. Da nahmen sie den Schlüssel und schlossen auf. Und siehe, ihr Herr lag tot am Boden. Ehud aber war entronnen, während sie zögerten. Er war über die geschnitzten Bilder hinausgelangt und entrann nach Seira. Und es geschah, als er ankam, da stieß er in die Posaune auf dem Gebirge Ephraim, und die Kinder Israel zogen mit ihm von dem Gebirge herab und er vor ihnen her. Sieht man hier Jericho? Jetzt gehen wir da die Berge hinauf und da haben wir das Gebirge Ephraim. Und da hat er dann eben militärische Unterstützung geholt. Und die Kinder Israel zogen mit ihm von dem Gebirge hinab, wieder in das Jordantal von Jericho, und er vor ihnen her. Und er sprach zu ihnen: Jagt mir nach, denn der Herr hat eure Feinde, die Moabiter, in eure Hand gegeben. Und sie zogen hinab ihm nach und nahmen den Moabitern die Furten des Jordan. Also da, wo man über den Jordan hinüberkommen konnte, um nach Moab zu fliehen, da haben sie den Weg abgeschnitten, dass die nicht rüberkamen. Und ließen niemand hinübergehen. Und sie schlugen die Moabiter zu selber Zeit bei 10.000 Mann, alle kräftige und streitbare Männer, und keiner entrann. Und Moab wurde an selbigem Tag unter die Hand Israels gebeugt. Und das Land hatte Ruhe 80 Jahre. Ja, und jetzt will ich gleich noch die Besonderheit von diesem Schwert erklären. Hier übrigens habe ich noch zusammengestellt ein paar Punkte zu Othniel, die Bedeutung des Namens Kirjat Sefer, Debir und wo dieses Wort sonst noch so in der Bibel vorkommt. Und noch etwas habe ich nicht gesagt: Der Feind damals hieß Kushan Rishathaim. Und Kushan heißt schwarz und Rishathaim Doppelgottlosigkeit. Also der Name, der spricht gerade für sich, ja? Wie das Volk Israel durch diese Unklarheit auf dem Gebiet der Ehe kamen sie wirklich unter die Herrschaft der schwarzen Doppelgottlosigkeit. Jetzt etwas zu Ehuds Schwert. Im Nahen Osten, in der Zeit von 2000 bis 1200 vor Christus, war es üblich, dass man Sichelschwerter verwendete. Das sind also solche etwas gekrümmte Schwerter, wie man das hier sieht. Und die hatten nur eine Scheide, also eine Schneide, muss ich sagen. Eine Schneide, hier. Und mit denen hat man nicht gestochen, wie mit den geraden Schwertern, sondern geschlagen. Und zum Beispiel, wenn die so Rüstungen hatten mit Lederschutz, dann musste man richtig die Rüstung so durchschlagen, ja, um die öffnen zu können. Und darum lesen wir auch in der Bibel immer wieder, dass die und die mit dem Schwert geschlagen wurden. Denn man hat wirklich mit dem Schwert geschlagen. Das war die typische Kampfart. In Europa damals kannte man schon das gerade Schwert. Und mit zwei Schneiden. Aber im Nahen Osten nicht. Also normalerweise nicht. Und das Besondere war eben, Richter 3 sagt uns, Ehud hat sich so ein gerades Schwert gemacht mit zwei Schneiden. Und das erinnert uns natürlich sofort an Hebräer 4, Vers 12, wo erklärt wird, dass das Wort Gottes ein zweischneidiges Schwert ist, das alles durchdringt. Und er sagt selber: Ich habe ein Wort Gottes an dich. Und dann hat er dieses gerade Schwert benutzt. Und nach der strengen biblischen Chronologie war das um 1480 vor Christus. Sehen wir deutlich vor 1200 vor Christus, als die Philister, es gab damals eine große philistäische Einwanderung aus der Ägäis, also aus dem Mittelmeerraum, aus diesen Inseln im Mittelmeerraum, die kamen in den heutigen Gazastreifen und darum herum, und die brachten das europäische gerade Schwert und die haben damit eine Revolution gebracht im Nahen Osten. Und die waren dann so erfolgreich, die Philister. Und jetzt versteht man, warum in der späteren Zeit des Buches der Richter, eben nach 1200, da haben wir die Geschichte von Simson. Und wer sind dort die gefährlichen Leute? Die Philister. Nicht mehr die Moabiter und die Ammoniter und so weiter, sondern die Philister. Und dann haben wir doch die Geschichte mit Eli. Und wer war das Problem damals für Israel? Die Philister. Und dann kam Saul. Und wer waren die Probleme Sauls? Die Philister. Bis schließlich David über sie den Sieg erringen konnte. Aber die Philister, die das gerade Schwert einführten, das war eine militärische Revolution, die waren dann so erfolgreich und so schwer zu bekämpfen. Aber Ehud war wirklich einer, der außerhalb seiner Zeit stand. Und der hat bereits um 1480 dieses gerade Schwert gemacht. Und das war natürlich auch eine Überraschung. Der hat das da so unter seinen Kleidern gehabt, ein Sichelschwert. Das hätte man eher gesehen, dass da ein bisschen das Kleid nach vorne kommt, nicht wahr? Das war ein gerades Schwert. War auch von daher super versteckt. Und dann eben das mit der linken Hand, das war auch so ein bisschen unverdächtig. Das ist so die Hintergrundpointe in dieser Geschichte. Und nicht wahr, manche lesen das einfach so und denken, ja, dabei. Da ist eine militärische Revolution dahinter verborgen, die aber eben ein Mann Gottes benutzt hatte, um Israel aus dieser Knechtschaft der Moabiter zu befreien, nachdem sie wirklich zur Einsicht kamen und zum Herrn geschrien haben. Und dann lesen wir noch im letzten Vers, nach ihm kam dann Shamgar, und nach ihm war Shamgar, der Sohn Anats, und er schlug die Philister 600 Mann mit einem Rinderstachel. Und auch er rettete Israel. Von diesem ungewöhnlichen Mann habe ich schon gesprochen. Also mit einem Rinderstachel war er erfolgreich. Man hätte es nie denken können, dass man mit so etwas erfolgreich ist. Aber Gott hat ihn benutzt. Es kommt eigentlich doch nicht auf die Waffe an, ja? Gott kann helfen mit einer Superwaffe und er kann helfen ohne Superwaffe. Darum ist interessant, im gleichen Kapitel haben wir den Kontrast von dieser Superwaffe, das gerade Schwert mit zwei Schneiden und dann eben der Rinderstachel, der übrigens auch ein Bild ist des Wortes Gottes. Denn in Prediger 12 heißt es, dass die Worte eben sind wie Treibstacheln. Ich lese Prediger 12, Vers 11. Die Worte der Weisen sind wie Treibstacheln und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Sprüche. Sie sind gegeben von einem Hirten. Also das Wort Gottes ist wie Treibstacheln, und wenn wir so richtig faul sind, geistlich faul, kann uns das Wort stechen, dass wir dann wie Kühe, eben wie gestochen aufstehen. So ist das Wort Gottes. Ein Vers kann so treffen. Und übrigens, warum benutzte man Treibstachel? Man hätte ja auch irgendwie sonst von Hand etwas machen können, das ein bisschen Schmerz bereitet. Ja, aber dann kriegt man eins von den Kühen. Und mit dem Rinderstachel kann man so machen, die schlagen aus, nützt nichts. Für die Kuh. Für den mit dem Rinderstachel nützt was. Und der Herr Jesus sagt zu Saul, in der Bekehrungsgeschichte, in Apostelgeschichte 26, es ist zu hart für dich, wieder den Stachel auszuschlagen. Dieser Mann, der in seiner Blindheit und in seinem falschen Übereifer seinen eigenen Weg ging, da kam der Herr ihm entgegen und er hat ihn mit seinem Wort getroffen. Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und er schlug aus, aber jetzt war fertig. Das Wort hat ihn wirklich erreicht. Ja, und jetzt noch etwas zum Schluss zu Ehud. Also, ich habe ja erklärt, diese Feinde im Land, auch im Buch Josua, sind ein Bild von Satan und seinen Engeln, also den Mächten der Bosheit in den himmlischen Örtern nach Epheser 6. Und die haben ein Interesse, uns aus unserer, also unseren geistlichen Besitz hinauszutun. Damit wir Rückschritte machen im Glauben und nicht vorwärts kommen und uns im Heil, an dem Heil in dem Herrn Jesus nicht freuen können. Und sie haben natürlich einen Bundesgenossen in uns. Das ist unsere sündige Natur. Und unsere sündige Natur, die ist unter anderem, sie ist sehr vielfältig, unter anderem wirklich faul. Und woher kommt geistliche Faulheit und Stumpfheit? Das kommt aus unserem Fleisch. Und hier haben wir also diese Kombination, dieser Feind von Moab, Eglon, war ein fetter Mann, der einfach das Leben genießen will. Und das falsche Genießen, genießen wollen des Lebens, das kann uns geistlich eben lahmlegen. Und auch Egoismus, das sind wir nur für mich, die Kühlung nur für mich. Und wenn, dann darf er gar nie, da darf man gar nichts von ihm erwarten. Er ist für sich. Natürlich braucht es Zeiten, wo man sich zurückziehen kann. Und der Herr Jesus sagt ja den Jüngern auch, kommt her und ruht euch ein wenig aus. Markus 7. Aber eben, es gibt eine Ruhe, die aus dem Egoismus herauskommt. Und hier haben wir eine Geschichte, wo dieses Problem überwunden wird. Und wirklich als Feind gesehen wird. Und unter diesen Gesichtszeichen muss man sehen, diesen Kampf. Er nimmt die linke Hand und dann das Wort Gottes. Und das Problem ist getroffen. Und dann auch beseitigt. So können wir das eben ganz praktisch, gewinnbringend auf unser Leben übertragen. Aber jetzt ist Zeit für wieder etwas Ruhe. Habe ich gesagt, ein wenig Ruhe braucht es. Und um 18 Uhr dann das Abendessen.